Ja, ich möchte euch auch heute wieder begrüßen zu unserem Gottesdienst, der 12. Gottesdienst, seit es Corona gibt. Wir können ja heute auch wieder hier mit einer kleinen Besetzung in der Gemeinde feiern. Ich möchte alle grüßen, die sich irgendwo in den Häusern treffen und die Predigt hören. Seid herzlich willkommen und Gottes Segen auch beim Hören von Gottes Wort. Voraus, nehmt bitte wieder ein Blatt Papier und einen Stift oder einen Kuli zur Hand, dass ihr das parat habt. Dann brauchen wir die Predigt nicht unterwegs unterbrechen, weil ich habe auch was, wo man mitschreiben kann. Und ich denke, es ist gut, wenn man das macht. Das hilft einem, die Sache besser sich zu merken und auch zu verstehen. Wir wollen heute weitermachen in 1. Johannes, im 1. Johannesbrief, Kapitel 2. Und bevor wir starten, möchte ich beten. Vater, ich danke dir, dass du bei uns bist, dass du ein treuer Vater bist, der uns jederzeit zur Seite steht, der seine Hand auf uns hält, auch in diesen Corona-Zeiten. Ich danke dir, dass du mit deinem Geist jetzt wirkst, zu uns redest und dich uns offenbarst, dass wir deine Stimme hören und deine Worte verstehen. Bitte segne jetzt die Zeit, wo wir zusammen hören auf dein Wort und lass uns nicht nur Hörer, sondern Täter deines Wortes sein. Schenk, dass es in unserem Herzen was bewirkt, was Ewigkeitswert hat. Danke, dass du da bist. Amen. Wenn wir Johannes lesen, stellen wir fest, dass das Thema Liebe sehr häufig erwähnt wird und zum Teil sehr stark im Mittelpunkt steht. Auch in dem Kapitel 2 finden wir mehrere Stellen, und zwar im Vers 5 wird es erwähnt von der Liebe zu Gott und in Vers 10 die Liebe zu unseren Brüdern oder zu unseren Geschwistern. In dem Text, den wir heute lesen, ist von Liebe die Rede. Ich möchte Vers 15 bis 17 lesen. 1. Johannes 2, Vers 15 bis 17. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Wie stellen wir fest, ob jemand liebt? Wie wird Liebe sichtbar? Wie wird sie konkret? Liebe zeigt sich doch praktisch darin, dass ich jemand die erste Priorität gebe. Und jeder, der mal verliebt war oder vielleicht immer noch ist, der gibt seiner Frau oder seinem Mann die erste Priorität. Die erste Priorität können verschiedene Personen sein. Das kann mein Mann oder meine Frau sein, das kann auch Gott sein, das kann mein Bruder oder meine Schwester sein. Das kann auch die sogenannte Welt sein, die wir lieben. Zu Beginn noch, was beinhaltet eigentlich Liebe? Liebe beinhaltet Zuneigung. Und zwar ziemlich starke Zuneigung auf die Person, auf die wir uns fokussieren. Wenn wir unsere Liebe zu Gott haben, dann werden wir eine starke Zuneigung zu Gott und zu Jesus bekommen. Ein sehr intensives Miteinander. Genauso wie es zu unseren Frauen, zu unseren Männern, zu Freunden der Fall ist. Genauso beinhaltet Liebe Aufmerksamkeit. Man geht sehr aufmerksam mit dem oder der Geliebten um und versucht schon von den Augen abzulesen, was könnte die jetzt brauchen. Also man widmet sehr starke Aufmerksamkeit der geliebten Person gegenüber. Man verwendet auch viel Zeit, um seine Liebe zu zeigen. Und wenn man viel Zeit verwendet, verwendet man genauso auch sein Geld, um Liebe zu zeigen. Weil auch das bringt das ja zum Ausdruck, wenn ich jemand sage, ja, ich liebe dich, ich unterstütze dich auch in dieser Sache. Liebe beinhaltet Freundschaft. Und Freundschaft ist ja immer etwas ganz Besonderes. Freundschaft ist nicht, ja, ich kenne den, sondern Freundschaft ist etwas, was uns untereinander verbindet. Und den letzten Punkt, den ich zum Inhalt der Liebe habe, ich halte mich an die gültigen Regeln. Also das, was mein Gegenüber für wichtig hält, ist mir dann auch wichtig. Das ist mir nicht egal, sondern ich halte mich daran. Und wenn ich Gott liebe, wie wir das gerade im 1. Johannes 2 lesen, dann kommt es sehr deutlich, Gott beinhaltet. Ich mache das freiwillig. Ich unterordne mein Leben Gott und weiß, er hat es in der Hand und er macht es gut. In Kapitel 2 ermahnt uns Johannes, liebe Gott und liebe die Brüder bzw. Geschwister. Ich lese noch mal kurz diese zwei Verse. In Vers 5 steht, wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Also wenn wir sein Wort halten, dann ist die Liebe Gottes wahrhaftig in uns. Wer Gott liebt, hält sein Wort. Und die Liebe zu Gott verändert uns und beinhaltet genau diese Dinge, die ich vorhin gesagt habe. Der Vers 10, wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Vers 9 ist gerade das Gegenteil, wer sagt, dass er im Licht ist und doch seinen Bruder hasst, der ist noch immer in der Finsternis. Auch da, es gibt kein Zwischending, es gibt nur schwarz oder weiß. Entweder liebe ich meinen Bruder oder ich hasse meinen Bruder. Und das ist eine große Herausforderung. Auf jeden Fall sagt hier Johannes ganz klar, wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht. Wenn ich die Liebe zu meinen Brüdern, zu meinen Geschwistern nicht mehr habe, trübt diese Sache die Verbindung zu Gott, die Beziehung zu Gott. Und hier steht, der ist noch immer in der Finsternis. Finsternis ist dunkel, da ist wenig Licht. Darum, Liebe zu unseren Geschwistern ist unerlässlich, wenn wir Gott lieben. In Vers 15 steht, habt nicht lieb die Welt. Ich habe extra nicht unterstrichen, weil hier habe ich ja gesagt, in Johannes wird viel von Liebe gesprochen und auch hier spricht Johannes von Liebe. Habt nicht lieb die Welt. Das heißt, wir sollen die Welt nicht lieben. Jetzt, was heißt die Welt? Zuerst ganz klar, es gibt kein Entweder-Oder. Entweder ich habe die Welt lieb oder ich habe Jesus lieb. Dazwischen gibt es offensichtlich nichts. Das müssen wir auch klar erkennen. Und das ist die große Herausforderung für uns Christen, da den Unterschied zu machen. Was ist mit Liebe zur Welt gemeint? Wir alle leben in dieser Welt und freuen uns über all das Gute und Schöne, das diese sogenannte Welt hervorbringt. Und wenn wir ehrlich sind, es ist schön herauszuschauen und die Bäume zu sehen, die Natur zu sehen, die Blumen zu sehen. Es ist schön, was alles die Erde hervorbringt an Gewächsen, dass wir jedes Jahr Nahrung bekommen und alles miteinander. Es ist echt eine schöne Sache. Und es ist ja auch das, was Gott geschaffen hat. Gott hat diese Welt geschaffen, er hat sie gut, ja sogar sehr gut geschaffen. Das ist das, was wir unterscheiden müssen. Einmal, das, was Gott geschaffen hat, war immer gut. Und das andere, was in die Welt hineingekommen ist durch die Sünde, ist das Böse, was die Welt letztendlich zerstört hat und auch schmutzig macht. Sowohl die Natur und all das, worin wir leben, als auch uns Menschen. Wir sind durch die Sünde zerstört. Eins ist klar, irgendwer hat den ersten Platz in meinem Leben. Wer Gott liebt, der liebt auch seine Geschwister. Das ist etwas, was automatisch stattfinden muss. Wenn wir das nicht schaffen, dann haben wir ein Problem. Genau das, was Johannes hier sagt, dann sind wir nicht mehr im Licht. Wer die Welt liebt, der liebt sich selbst mehr als seinen Bruder. Er sorgt mehr für sich als für den Nächsten. Die Welt bietet uns an Bedürfnisse, Bedürfnisse, die jeder Mensch hat, zu befriedigen. Alles, was ich und mein Körper braucht, ist geboten. Es ist da. Und sie tut es in einer Art und Weise, die anziehend, verlockend und begehrenswert ist. Ich möchte hier das mal darstellen, was die Bibel dazu sagt, was letztendlich dann die Welt auslöst und bedeutet. Die Welt macht uns zwar viele verlockende Angebote, ist vieles begehrenswert für uns Menschen, für unsere Seele, für unseren Körper, aber letztendlich, da wir eine gefallene Schöpfung sind, führt sie immer in eine Situation, die in Galater 5, Galater 5, Vers 19 bis 21 beschrieben ist. Und das ist ziemlich eindeutig und klar beschrieben, was letztendlich die Früchte der Welt sind. Hier steht offenbar, und ihr könnt, das wollte ich noch im Vorfeld sagen, jetzt euer Blatt zur Hand nehmen, es hochkant nehmen, in der Mitte einen Strich durchmachen, auf der einen Seite als Überschrift die Welt, in Klammer das Fleisch, und auf der anderen Seite Gott und Jesus und die Brüder und Geschwister. Und ihr könnt jetzt langsam mitschreiben, ich lese diesen Text vor, all diese Punkte, die dieser Text jetzt nennt, schreibt ihr auf die eine Seite unter Welt und dann die zweite Rubrik, lese ich nochmal einen Text vor und da schreibt ihr die Dinge rein, die von Gott sind. Ich lese ab Vers 19, Galater 5, offenbar aber sind die Werke des Fleisches, welche sind, könnt ihr jetzt schreiben, Ehebruch, Unzucht, ich lese jetzt durch, weil wir wiederholen das nachher nochmal, dann könnt ihr alles noch mitschreiben oder jetzt auch die Bibel vornehmen und auch das abschreiben. Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Klare Aussage. Jetzt, all diese Punkte, die hier genannt sind, sind ja richtig krasse Dinge. Wer macht das schon bei uns? Ich glaube, diese Punkte sollten wir einfach mal runterbrechen auf unser Leben. Und ich glaube, dann trifft ganz vieles auf mich und uns zu. Einmal heißt es hier Ehebruch. Wann beginnt Ehebruch? Wenn ich die Frau oder überhaupt eine Frau begehre, die nicht mir gehört, wenn ich schon verheiratet bin oder einen Mann begehre, mit dem ich nicht verheiratet bin, es reicht schon der Gedanke und die Blicke. Wenn ich eine Frau mit meinen Gedanken ausziehe, mit ihr ins Bett gehe, dann ist das letztendlich Ehebruch. Also unsere Augen beginnen schon Ehebruch. Hier fängt Ehebruch an. Das müssen wir einfach deutlich sehen. Wenn es dann zur praktischen Tat wird, dann sind trotzdem unsere Gedanken, unsere Augen vorausgegangen. Das zweite, Unzucht. Was ist Unzucht? Alles, was außerhalb der Ehe an Sexualität geschieht, bezeichnet die Bibel ganz klar als Unzucht. Auch Beziehungen zwischen Mann und Mann und Frau und Frau, das ist keine Erfindung von mir, sondern ganz klar in der Bibel. Für Gott ist es ein Gräuel, Unzucht. Unreinheit. Mit was verunreinigen wir uns? Was sehen wir uns an? An Filme, an Pornografie, an Dinge, die nicht sehenswert sind, die unsere Fantasie versauen und uns letztendlich unrein machen vor Gott. Zügellosigkeit. Alles haben zu wollen. Alles genießen, oft auf Kosten anderer. Wenn ich immer Sexualität genießen will mit x verschiedenen Frauen, dann mache ich das auf Kosten anderer. Das ist Zügellosigkeit und Gott ist das auch ein Gräuel. Götzendienst. Wir denken immer, ja, Götzen haben früher die Leute angebetet, die haben so Steinfiguren gehabt. Wir beten heute genauso noch die Götzen an, indem wir in den Konsumtempel gehen, uns berauschen lassen von all dem, was es gibt und denken, wir müssen kaufen, obwohl wir alles im Überfluss haben. Auch der Gedanke, der in der Bibel steht, lasst eure Kinder nicht durchs Feuer gehen und sie dem Gott Moloch opfern. Es wird hier in Deutschland jedes Jahr 100.000 Kinder dem Gott Moloch geopfert, indem wir sie abtreiben. Auch das ist Götzendienst. Zauberei. Ich nehme nur zwei Dinge, aber das ist eine Riesenpalette. Horoskop, Kartenlegen, alles, was irgendwelche so dubiose Dinge sind, die in der Bibel nicht zu finden sind, geht in Richtung Zauberei. Dann heißt es hier Feindschaft. Feindschaft heißt Unfrieden untereinander haben. Und wann leben wir im Unfrieden? Denken wir nur ans Erbe, wie viele Geschwister sind sich spinnefeind, weil das Erbe so gelaufen ist, wie es gelaufen ist und sie nicht das bekommen haben, was sie gern hätten. Oder auch andere Dinge, wo Menschen sich so dermaßen zerstreiten, dass Feindschaft ist dazwischen. Streit, dass wir den anderen nicht stehen lassen können. Und es fängt auch hier in der Gemeinde, überall auf der ganzen Welt an. Wenn ich nur die Diskussion mit Corona, ja oder nein, sehe, dann können wir schnell in Streit kommen. Und letztendlich dreht sich darum, wir sollen Streitschlichter sein, Menschen sein, die auch lernen, zweierlei Meinungen mal stehen zu lassen und abzuwarten. Eifersucht. Der andere hat was Besseres, was ich nicht habe. Ein größeres Auto, ein neueres, ein schöneres Haus, kann sich einen schöneren Urlaub leisten oder überhaupt Urlaub leisten, hat schöne Klamotten und. Was kann alles Menschen zur Eifersucht bringen? Zorn. Wir ärgern uns und werden zornig. Auch Jesus wurde zornig. Aber er hatte seinen Zorn unter Kontrolle. Er hatte einen Grund, warum er zornig wurde. Wir werden zornig und ärgern uns und dann kommt unser Choleriker durch und wir poltern los und verhalten uns wie ein Elefant im Porzellanladen. Selbstsucht wird hier genannt. Ich und nochmal ich. Alles dreht sich um mich, wenn ich habe, so wie unser amerikanischer Präsident, American First, Hauptsache Amerika geht es gut, alle anderen interessieren mich nicht. Das ist Selbstsucht. Zwietracht, das heißt Uneinigkeit sehen untereinander. Wie schnell sagt man Dinge über jemand oder tut bewusst Dinge sagen, um Leute zur Zwietracht zu bringen? Parteiungen. Schon Paulus hat davon gewarnt, die eine war apollisch, die andere christisch, die andere hing an Petrus an. Er hat gesagt, es ist nicht gut, wir sollen Jesus-Anhänger sein und fertig. Nicht die Denomination oder jene ist die bessere und wir haben das Alleinseligmachende. Nein, Parteiungen ist Sünde. Neid, der andere hat etwas, was ich nicht habe und deswegen beneide ich ihn. Auch irgendwelche Begabungen. Der eine steht immer vorne und die anderen kommen nie vor und so weiter und so fort. Oder kann gut Gitarre spielen oder was auch immer. Mord machen wir nie. Wir werden niemanden ermorden. Aber Rufmord ist genauso schlimm, wenn wir den Ruf eines Menschen zerstören, ist auch Mord. Trunkenheit, ich werde noch Völlerei dazu schreiben. Trunkenheit heißt, wir finden das Maß nicht mehr, sondern trinken so viel, bis wir nicht mehr wissen, was wir tun. Oder essen im Unmaß, obwohl wir das gar nicht müssen, schaden unserer Gesundheit noch damit. Auch das prangert die Bibel an. Das ist die Welt. Gelage, ich denke da immer an Saufgelage, wenn ich mich mit ein paar Leuten zusammentue, um dasselbe zu machen. Ich treffe mich ganz bewusst, um mal einen drauf zu machen. Es ist Sünde. Und über all dem habe ich einen Vers gefunden, der sehr zutreffend ist und klar ausgesprochen ist. In Jakobus 4, Vers 4, da heißt es, und damit möchte ich das Thema Welt vorübergehend abschließen: Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Und hier wird das Thema Ehebrecher und Ehebrecherinnen genannt. Man könnte genauso sagen, ihr Unzüchtigen oder ihr Unreinen, und den Rest genauso auch dazu schreiben. Jetzt die andere Seite. Auch das finden wir in dem Galatertext. Und zwar, wenn wir weiterlesen, Galater 5, Vers 22. Hier wird die göttliche Seite präsentiert. Und das schreibt er jetzt auf die andere Seite des Blattes. Da heißt nämlich: Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das sind die Dinge, die bei Gott sind, die im Leben mit Gott und Jesus zum Tragen kommen. Liebe, unverfärbte Liebe, die uns hilft, mit unseren Mitmenschen umzugehen. Nicht irgendeine Affenliebe oder eine aufgesetzte Liebe, freundlich tun und hinterher ist nichts da. Freude. Wenn es schlecht geht, wenn es mir schlecht geht, dann ist es gut, wenn ich Freunde habe. Wie oft fehlt Freude, wenn es mir schlecht geht? Wie oft schaffe ich das tatsächlich? Ich kenne Leute, die eine ganz schwierige Situation haben und trotzdem eine große Freude in ihrem Leben ausstrahlen. Friede. Wir können Menschen sein, die Frieden stiften. Wie oft kommen wir in Situationen, wo Streit und Unfriede da ist, und wir sollen Friedenstifter sein. Auch das ist die göttliche Seite, die jedem Christen auch zur Verfügung steht, die wir leben sollen. Langmut. Schon das Wort sagt, lange mutig sein, Langmut. Wir hatten jetzt gerade eine Situation bei uns in der Familie. Letztes Jahr war meine Frau ja in Amerika bei ihrer Schwester. Und gestern Abend war das erste Mal, dass ihre Schwester sich komplett geöffnet hat. Das war für uns so ein genialer Durchbruch, so ein richtiges Wunder, dass sie bereit war, einfach über ihre Situation zu reden, über ihre Situation, dass sie so depressiv ist, und Gott hat da ganz genial eingegriffen. Ich bin echt gespannt, wie das weitergeht. Also wir sind da gerade in einem Prozess drin als Familie, wo Gott unglaublich am Wirken ist. Also richtig schön zu sehen. Freundlichkeit. Wir können mit Freundlichkeit sehr wohl was entgegensetzen, wenn jemand kommt und uns unfreundlich begegnet oder uns anmacht. Wenn wir dann die Kapazität haben und so viel an uns halten können und die Kontrolle über uns haben, trotzdem freundlich zu reagieren. Das verändert die Situation. Güte. Wenn wir gütig sind, dann tun wir dem Nächsten etwas Gutes. Wie oft fehlt es an Güte? Man tut Gleiches mit Gleichem vergelten oder haut noch in dieselbe Kerbe, anstatt einfach mal gütig zu sein. Ja, okay. Ich vergebe dir, ich stehe dir bei, ich helfe dir. Treue, auch das ist ein Punkt, wo uns oft schwerfällt, schon allein seiner Frau, seinem Mann die Treue zu halten, auch Gott die Treue zu halten. Gott prangert es immer wieder seinem Volk gegenüber an, ihr habt mich verlassen, ihr seid letztendlich, habt ihr Ehebruch begangen, habt anderen Göttern nachgeholt, anstatt mir treu zu bleiben. Auch das trifft auf uns ganz konkret zu. Jesus möchte, dass wir treu sind, ihm und unseren Mitmenschen gegenüber. Sanftmut, dass wir lernen, unsere Art, die vielleicht an uns ist, dass man schnell mal polterig wird, unter Kontrolle zu haben und stattdessen sanftmütig sind, wo wir eher geneigt werden, jetzt mal richtig Fett reinzulassen. Und Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung ist eigentlich dieser Punkt, der uns auffordert, uns zu beherrschen, wenn eine Situation da ist, wenn mein Leib, meine Seele sagt, ich brauche dies, ich brauche das. Schon allein, wenn ich sage, ich möchte fasten, muss ich meinem Körper sagen, jetzt gibt es mal ein paar Tage oder einen Tag nichts zu essen. Das ist auch Selbstbeherrschung. Und über all diesen Punkten möchte ich den Vers noch aus Kolosser 3, Vers 2 stellen. Da heißt es, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Also wenn wir diese Punkte leben wollen, dann geht es darum, wegzusehen von dieser sogenannten Welt, was sie uns bietet. Wir sollen nach dem trachten, was droben ist, was göttlich ist. In Vers 16 ist die Rede von Fleischeslust und Augenlust und Hochmut. Und ich möchte den Vers mal kurz lesen. Da steht, denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Das heißt, Augenlust, alles, was mich fasziniert, schöne Frauen, schöne Männer, Pornos, Filme aller Art, alles, was ich so sehe und in mich aufnehme, das ist Augenlust. Und oft nicht das, was gut für uns ist, weil wir beschäftigen uns mit Dingen, die das, was wir sehen, wird unsere Gedanken inspirieren und manches wird dann zur Tat. Fleischeslust ist, wir essen im Übermaß, trinken, wir leben unsere Sexualität frei aus. Auch die Position in Familie, im Betrieb, in Gesellschaft kann ich ganz massiv durchsetzen und da meine Position behaupten. Ich denke immer wieder, dass es oft sehr stark da ist, dass wir irgendwas behaupten müssen, obwohl es von Gott her gar nicht so nötig ist. Er gibt uns auch alles, was wir brauchen. Wenn wir jetzt diese drei Gedanken, der dritte war ja den Hochmut auf unseren Text aus Galater übertragen, was die Welt bedeutet. Und ich will das jetzt nur auf diese Sache im Negativen übertragen, wenn wir jetzt Ehebruch lesen. Was heißt es? Ist Ehebruch Fleischeslust oder Augenlust oder Hochmut? Ich denke, Ehebruch ist beides. Ehebruch beginnt mit den Augen und hört mit Fleischeslust auf. Unzucht, alles was wir sehen, ist Sache der Augen. Was wir sehen, beschäftigt uns und macht uns unrein. Dann Unreinheit. Nee, Unzucht war alles außerhalb der Ehe. Das ist Fleischeslust. Unreinheit ist das, was wir sehen. Das macht uns unrein, also Augenlust. Und so könnte die ganze Litanei jetzt durchgehen. Was ist was? Zügellosigkeit ist auch das Thema Hochmut dabei. Oder wenn wir Selbstsucht sehen. Ich bin hochmütig, ich will das, was ich will und alles andere interessiert mich nicht. Also macht euch einfach mal die Mühe, nach dem Gottesdienst diese Punkte aufzuschreiben. Ist Ehebruch das, ist Zwietracht das. Also die drei Dinge, Fleischeslust, Augenlust, Hochmut. Einfach, dass uns das bewusst ist, was passiert eigentlich in dieser Welt, in der wir leben. Zusammengefasst heißt das, trachtet zuerst nach Gottes Reich, alles andere fällt euch zu. Die Welt bietet vieles, um unsere Bedürfnisse zu befriedigen. Die Bibel sagt, dass Gott unseren Mangel ausfüllen wird. Das ist das Gegenüber. Wir empfinden Mangel in der gefallenen Schöpfung mit Recht. Selbst Adam und Eva haben im Paradies sich diesen Mangel von der Schlange einreden lassen. Sie brauchen mehr Bedeutung, wollen sein wie Gott, Selbstsucht. Die Schlange versucht uns einzureden, dass wir unseren Mangel in der Welt stillen können. Interessanterweise gelingt es vorübergehend, vielleicht für eine Stunde, vielleicht auch für ein paar Tage, aber die Konsequenzen daraus sehen wir bei Adam und Eva. Sie sahen auf einmal den Unterschied zwischen Gut und Böse, aber die Konsequenz daraus, sie mussten seither, und das müssen auch wir, uns immer mit Gut und Böse auseinandersetzen. Das war vor dem Sündenfall nicht. Unsere Augen sind ein Einfallstor, genauso unser Körper mit all seinen Bedürfnissen. Und zu guter Letzt unser Hochmut, ich will mehr und besser sein, größer sein als alle anderen. Unsere Bedürfnisse sind Sicherheit, Zugehörigkeit und Bedeutung. Das ist das Grundbedürfnis eines jeden Menschen, Sicherheit zu haben, irgendwo dazuzugehören und Bedeutung zu haben. Da setzt der Feind, der die Welt beherrscht, an, um uns zu verführen. Wenn wir dann zum Schluss Vers 17 lesen, und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Das heißt, Gott gibt uns absolut eine Perspektive. Wir gehen in eine gute Zukunft, wir haben Perspektive, wir sind nicht angewiesen auf das, was die Welt gibt und wenn sie Reichtum verspricht und es kommt ein Börsencrash und auf einmal zerrinnt den Menschen alles unter den Fingern, was ist das für eine Perspektive, was für eine Zukunft? Bei Gott haben wir auf jeden Fall eine Perspektive und ich habe so gedacht, als meine Mutter im Altenheim war, war ich auch oft dort, und die Mitmenschen dort gesehen und ich habe so gedacht, was ist das jetzt am Ende des Lebens? Manche vegetieren, Entschuldigung, wenn ich das so sage, so dahin, werden noch versorgt, bis sie sterben und haben vielleicht ihr Leben in Saus und Braus gelebt, aber was ist die Perspektive? Sie sterben hier unter Umständen einsam. Ohne Perspektive und Zukunft. Das ist das Schöne, wenn wir Gottes Kinder sind, dass wir absolut eine Perspektive haben. Wissen, wir gehen darauf zu. Uns ist was Großartiges verheißen. Und das wünsche ich jedem Einzelnen, der mit Gott unterwegs ist, dass wir dieses Ziel nicht aus den Augen verlieren. Amen. Danke, Herr, dass du jetzt durch dein Wort zu uns geredet hast, bitte hilf uns, dein Wort anzunehmen und zu verstehen, es zu leben und umzusetzen, auch in schwierigen Situationen, dass wir mutig sind, das auch schaffen, wirklich uns an dich zu wenden und uns nicht von den Verlockungen der Welt verführen lassen und letztendlich nicht mehr deinen Willen zu tun, sondern von deinen Wegen abzuirren. Hilf uns, dass wir da klare Position beziehen und vor allen Dingen lebendige Beziehung zu dir haben und dabei lernen, dass wir alles andere gar nicht brauchen, dass nur in dir Geborgenheit, Liebe, Hoffnung, Trost und Hilfe ist. Danke, Vater. Geh du mit jedem Einzelnen jetzt in das Pfingstwochenende, wach über uns und begleite uns bei allem, was wir tun, und segne du die ganze Gemeinde. Amen.
So, Wilfried, ich habe nur noch ein Problem.
Schön, dich zu sehen. Amen.